Deutschlandfunk, Andruck. Im Studio Katrin Stövesand, herzlich willkommen. Es gibt etliche Menschen in diesem Land, die offenbar lieber in einem autoritären Staat leben würden, die das freiheitliche Modell ablehnen. Gegen eine solche Haltung setzt der Börsenverein des deutschen Buchhandels ein Zeichen. Im Rahmen der Buchmesse in dieser Woche verleiht er den Friedenspreis an Anne Applebaum. Die Historikerin und Journalistin habe mit ihren Analysen der kommunistischen und postkommunistischen Systeme die Mechanismen autoritärer Machtergreifung und Sicherung offengelegt und gezeigt, wie fragil Demokratien sein können. Gerade ist ihr aktuelles Buch auf Deutsch erschienen, Die Achse der Autokraten. Wir stellen es gleich als erstes vor. Russlands Informationskrieg ist ein weiteres Thema in dieser Sendung. Das Buch Putins Angriff auf Deutschland von Arndt Freitag von Loringhoven und Leon Erlenhorst erklärt, wie und auch wie unbekämpft die Propaganda des Kreml funktioniert. Außerdem heute bei Andruck das neue Buch des Soziologen Andreas Reckwitz. Verlust, ein Grundproblem der Moderne. Autoritäre Systeme werden nicht nur mehr und stärker, sie sind auch bestens untereinander vernetzt. Denn wenn liberale Staaten Sanktionen gegen sie verhängen, tut man sich eben zusammen unter Autokraten. Nicht verwunderlich, aber kaum gesamt unter die Lupe genommen. Genau das leistet das aktuelle Buch der Historikerin und Journalistin Anne Applebaum, Die Achse der Autokraten. Es erklärt, wie sich eine neue internationale autokratische Allianz gebildet hat. Von China über den Iran und Weißrussland bis nach Myanmar oder Venezuela. Und Applebaum zeigt, wie diese Allianz unsere Demokratie untergräbt. Martin Tschechne mit den Einzelheiten.
Etwas hat sich geändert, grundlegend aber leise, ohne parlamentarische Verfahren, ohne schäumende Debatten in den Medien und ohne, dass sich jemand dafür auf einer Straße festgeklebt hätte. Ein ganzes System tritt aus dem Schatten und nur ein kleiner Schritt in die Vergangenheit ist notwendig, das volle Ausmaß dieses Wandels zu erfassen. Gestern noch versuchten Autokraten, den Rest der Welt von der moralischen Qualität ihrer jeweiligen Position zu überzeugen. Sie lieferten Lippenbekenntnisse zu Freiheit und Demokratie. Sie versprachen einem ergriffen lauschenden Bundestag Annäherung und Kooperation und bemühten sich nach außen hin zumindest den Anschein von Rechtsstaatlichkeit zu wahren. Vorbei. Heute haben sich Autokraten rund um den Globus zu flexiblen, höchst funktionalen Netzwerken verknüpft. Was sie eint, ist der gemeinsame Feind und das Bedürfnis, auch ohne die wirtschaftlich erfolgreichen Industrienationen des Westens, zumindest persönlich ein Leben in grenzenlosem Luxus führen zu können. Also verkauft Russland sein Öl nun eben an China, bezieht Munition aus Nordkorea und Drohnen aus der Türkei. Der Iran liefert Lebensmittel und Maschinen zur Fabrikation von Waffen ausgerechnet an Venezuela und lässt sich bezahlen mit Gold und gefälschten Pässen für Terroristen der Hisbollah. Was die amerikanische Journalistin Anne Applebaum an Belegen für diese extrem geschmeidig laufende Achse der Autokraten zusammenträgt, lässt einem friedensverwöhnten Mitteleuropäer die Haare zu Berge stehen.
Seit 2000 hat der Iran seine Hilfen für Chavez und später Maduro systematisch ausgebaut. Die beiden Länder haben historisch, geografisch oder ideologisch kaum etwas gemeinsam. Die Islamische Republik ist ein Gottesstaat. Die Bolivarische Republik Venezuela vertritt nach außen hin einen linken Internationalismus. Was sie verbindet, sind das Erdöl, der Anti-Amerikanismus, die Unterdrückung ihrer Demokratiebewegungen und die Notwendigkeit, Sanktionen zu umgehen.
Applebaums Analyse beginnt 1967. In diesem Jahr stießen deutsche und sowjetische Geschäftsleute ein wichtiges Loch in den eisernen Vorhang. Aber nicht Versöhnung nach den Schrecken des Weltkriegs war Zweck ihrer Gespräche, sondern die Ausbeutung neu entdeckter Erdgasvorkommen in Sibirien. Der Bau von Pipelines war zu verhandeln, es gab technische Probleme zu bewältigen und sehr viel Geld zu verdienen. Für den damaligen Außenminister Willy Brandt aber steckte hinter dem Geschäft auch der Gedanke, dass gerade in Zeiten des Kalten Krieges eine solide, auf lange Zeit angelegte Geschäftsbeziehung ein Schritt zur Annäherung sein könnte. Wandel durch Handel. Entsprechend behutsam gingen der spätere Bundeskanzler und sein strategischer Berater Egon Bahr in der gemeinsamen Ostpolitik mit ihren neuen Partnern um. Knapp ein halbes Jahrhundert später. Die Autorin erinnert sich an den Festakt zum 25. Jahrestag des Mauerfalls. Sie war verheiratet, ist es immer noch, mit Radoslaw Sikorski. Der war unter Donald Tusk polnischer Außenminister gewesen, ist es heute wieder. Applebaums Kenntnis der osteuropäischen Geschichte und der Beziehungen zum Westen beruht auf erstklassigen Quellen. Sie lebt in Polen. Umso mehr wundert sie sich, wie beiläufig die Rolle der westlichen Partner, zumal der Schutzmacht USA, in den Festreden abgetan wurde. Gewalt, Soldaten, Armeen und vor allem Atomwaffen, so klagt sie, wurden aus der Geschichte herausredigiert. Und weiter?
Die Deutschen glaubten, ihr Land sei durch Handel und Diplomatie geeint worden. Und sie waren überzeugt, dass Handel und Diplomatie auch zu einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Europa und Russland beitragen würden. Aus ähnlichen Gründen glaubten damals viele Amerikaner und Europäer, der Handel werde auch dem Pazifikraum Harmonie bringen und China in die demokratische Welt integrieren.
Wie es dazu kommen konnte? Die Fehleinschätzung der politischen Konstellation, wie sie sich auf dem Festakt im November 2014 und noch lange danach offenbarte, war sicherlich nicht das Privileg der damaligen Bundeskanzlerin. Applebaum bleibt da fair. Auch amerikanische Politiker, etwa der frühere Präsident Bill Clinton, müssen sich ihren Vorwurf gefallen lassen, die Augen fest verschlossen zu haben gegenüber den Systemen von Korruption, Desinformation und Kleptokratie, deren Macht sich nur entfalten und zu bedrohlicher Entschlossenheit heranwachsen konnte, weil Partner in Deutschland und der Schweiz, in England, den Emiraten und den USA sie in freudiger Raffgier unterstützten.
Das politische System, aus dem schließlich Putins Russland hervorging, war das Produkt zweier Welten. Auf der einen Seite das Umfeld des KGB, das über jahrelange Erfahrung mit Geldwäsche zur Finanzierung von Terroristen und Agenten verfügte, und auf der anderen Seite die nicht minder zynische und amoralische internationale Finanzwelt. Während westliche Politiker von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Russland sprachen, trugen westliche Unternehmen zum Aufbau von Autokratie und Rechtlosigkeit bei. Und zwar nicht nur in Russland.
Anne Applebaum wird ausgezeichnet mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Ihre Botschaft ist, dass der Kampf um einen belastbaren Frieden ein Kampf um Moral ist, um ein Bild vom Menschen, um Freiheit und Gerechtigkeit. Dass der Gegner jeden nur denkbaren Hinterhalt nutzt und dabei keinerlei Skrupel kennt. Und dass dieser Frieden deshalb einen sehr hohen Preis hat.
Das Resümee von Martin Tschechne zum Buch von Anne Applebaum, Die Achse der Autokraten, Korruption, Kontrolle, Propaganda, wie Diktatoren sich gegenseitig an der Macht halten. Übersetzt von Jürgen Neubauer im Siedler Verlag erschienen, 206 Seiten, 26 Euro. Thank you. Über die Gefahren, die von Russland für uns, unsere Demokratie, unsere Sicherheit, unsere Wirtschaft ausgehen, wird viel berichtet. Ein ganz wesentlicher Faktor dabei ist die russische Propaganda, im folgenden Buch Informationskrieg genannt. Auf allen Medienkanälen, insbesondere auf sozialen Plattformen, verbreitet eine riesige Desinformationsmaschinerie Halbwahrheiten, Lügen und Verschwörungserzählungen. Das wahre Ausmaß dieser Bedrohung sei kaum bekannt, schreiben Arndt Freitag von Loringhofen und Leon Erlenhorst in ihrem Buch Putins Angriff auf Deutschland. Sie erklären das komplexe Zusammenspiel von Geheimdiensten, Medienkanälen und Trollfabriken sowie die umfangreichen Ressourcen, die von Moskau dafür eingesetzt werden. Die Autoren fordern, das Problem endlich ernst zu nehmen und Lösungsstrategien umzusetzen. Konrad Ley hat das Buch für Andruck gelesen. Herr Ley, Arndt Freitag von Loringhofen ist ehemaliger Diplomat. Er hat in Moskau gearbeitet, war Botschafter in Polen sowie in Tschechien, später unter anderem für den BND tätig. Und er hat zusammen mit Leon Erlenhorst dieses Buch geschrieben, einem Sozialwissenschaftler, der sich auf die Funktionsweise von Propaganda spezialisiert hat. Das Thema ist ja bekannt. Was haben denn die beiden Autoren Neues zu berichten?
Ja, zunächst einmal kann man festhalten, dass staatlich gesteuerte Desinformation laut den Autoren von mehr als 80 Ländern weltweit betrieben wird. Das ist zunächst also mal nichts Neues. Im Falle Russlands bzw. der Sowjetunion ist dabei zu differenzieren zwischen den verschiedenen historischen Phasen, in denen Propaganda und Desinformation eine ganz unterschiedliche Bedeutung hatten. Natürlich betrieb die Sowjetunion während des Kalten Krieges eine ausgedehnte Propaganda gegen den Westen. Dann, nach dem Zerfall der Sowjetunion etwa in den 15 Jahren von 1992 bis 2007, gab es eine Phase, in der Russland auf eine Modernisierung des Landes durch den Westen setzte. In dieser Zeit spielte die antiwestliche Propaganda eine wesentlich geringere Rolle. Manch einer mag sich an die Rede Präsident Putins im Deutschen Bundestag im Jahr 2001 erinnern, als er sagte, der stabile Frieden auf dem Kontinent sei das Hauptziel der russischen Außenpolitik, und als die Bundestagsabgeordneten sich zu seinen Ehren zu einer stehenden Ovation erhoben. Dann jedoch, wie auch das Buch nachzeichnet, etwa seit dem Jahr 2007, setzt Putin auf eine Konfrontation mit dem Westen.
Ja, und über die Motive dieser Kehrtwende gibt es ja viele Theorien. Welche vertreten die Autoren?
Ihnen zufolge entschied sich Putin für eine Konfrontation mit dem Westen, weil er erkannte, dass die Modernisierung, die er ursprünglich betreiben wollte, nicht ohne liberale Reformen hätte verwirklicht werden können. Anders als Gorbatschow, den Putin zutiefst verachtete, setzte er nun nicht mehr auf eine Modernisierung des Landes, sondern auf Konsolidierung der imperialen Macht zur Absicherung seiner Herrschaft. Dieser imperiale Gedanke, so schreiben die Autoren, wird mit dieser Konzeption endgültig zur Leitidee von Putins Herrschaft.
Das heißt also, ab diesem Zeitpunkt nahm auch die Auslandspropaganda wieder andere Züge an?
Ja, genau so ist es. Sogenannte aktive Maßnahmen, insbesondere einer hybriden Kriegsführung, wurden nicht erst seit 2014, seit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine, massiv ausgebaut. Die Autoren bezeichnen den Ukraine-Krieg geradezu als ein Testlabor des modernen hybriden Krieges. An dieser Stelle kommen nun das Internet und die sozialen Netzwerke ins Spiel. Die Autoren schreiben, man müsse von der romantischen Vorstellung Abschied nehmen, dass das Internet den Zugang zu Informationen demokratisieren würde. Das sei geradezu naiv. Im Gegenteil, die heutigen Technologien würden von den Propagandisten des Kremls gnadenlos ausgenutzt.
Wenn man hier und da mitbekommt, wie wirkmächtig diese russische Propagandamaschinerie ist, vermutet man ja ein ausgeklügeltes Regelwerk dahinter. Können die Autoren Details zu solchen Regeln nennen?
Die Leitfäden, die den Fokus der russischen Staatsmedien vorgeben, achten darauf, dass sie, wie die beiden Autoren schreiben, auf der Höhe der Zeit sind. Das heißt, laut, grell, hip, voller Action und rasend schnell. Und das, so stellen Arndt Freitag von Loringhofen und Leon Erlenhorst anerkennend fest, ist den Medienmachern in vollem Umfang gelungen.
Mhm. Anerkennend sagen Sie, Aber das bedeutet wahrscheinlich auch, dass die russische Propaganda umso gefährlicher ist.
Die Antwort lautet ja. Insbesondere, weil sich der Schwerpunkt der russischen Desinformation in die sozialen Medien verlagert hat. Im Einzelnen wird nun in dem Buch ausführlich beschrieben, wie digitale Medien funktionieren, welche Bedeutung künftig die künstliche Intelligenz haben wird, wie gut inzwischen KI-generierte Fälschungen aus Russland geworden sind, warum TikTok das soziale Netzwerk der Wahl ist, wenn es um die Indoktrination von jungen Menschen geht. Allerdings kann die Bedeutung der Einflussnahme im digitalen Raum von Wissenschaftlern oft nur vermutet werden, aber nicht gesichert festgestellt werden. Hier gibt es also viel Raum für Spekulation. Aber, da sind sich die Autoren sicher, Deutschland sei zur Zielscheibe Nummer 1 der russischen Cyberangriffe geworden.
Welches Fazit ziehen denn die beiden Autoren? Haben sie auch Handlungsempfehlungen?
Sie stellen zunächst einmal fest, dass in Deutschland die russische Bedrohung im Informationsraum lange nicht richtig erkannt wurde. Und sie schließen daraus, dass Deutschland wesentlich aktiver auf die Bedrohung reagieren sollte, wie es etwa Schweden oder Frankreich tun. Und sie stellen einen Katalog von Empfehlungen für eine wehrhafte Demokratie auf. Sie fordern, dass die Bundesregierung mehr Ressourcen für die Früherkennung von Cyberangriffen einsetzen sollte, dass Social-Media-Plattformen stärker reguliert werden sollten und dass sie ethisch fundierte Algorithmen verwenden, die der gegenwärtigen rein kommerziellen Logik entgegenwirken. Insgesamt also eine Fülle von Anregungen in diesem sehr informativen Buch über Russland und seine Versuche der Desinformation.
Konrad Ley war das über Putins Angriff auf Deutschland. Desinformation, Propaganda, Cyberattacken. Von Arndt Freitag von Loringhofen und Leon Erlenhorst. Im Verlag Econ erschienen, die 331 Seiten kosten 24,99 Euro. Unser Fortschrittsglaube ist an seine Grenzen gestoßen, nicht zuletzt aufgrund des Klimawandels. Denn Fortschritt sollte eigentlich auf Verbesserung zielen, nicht auf die Zerstörung der Lebensgrundlagen. Die Kritik am Fortschritt hat natürlich Tradition und ist Teil der westlichen Moderne. Allerdings hat der Soziologe Andreas Reckwitz eine Leerstelle ausgemacht. So seien die Verluste des modernen Fortschrittsdenkens noch nicht systematisch analysiert worden. Mit seinem Buch »Verlust – Ein Grundproblem der Moderne« möchte er diese Lücke schließen. Unser Rezensent Martin Hubert hat sich gefragt, inwieweit die Schrift zur Erklärung unserer Gegenwart beiträgt.
Dass wir in Krisenzeiten leben, ist kaum zu bestreiten. Die Klimakrise stellt unseren Umgang mit der Natur in Frage. Finanzkrisen, das ökonomische System. Wachsende soziale Ungleichheit gefährdet den Zusammenhalt, der Rechtspopulismus, die Demokratie. Der Berliner Soziologe Andreas Reckwitz möchte nun ein neues Licht auf diese Krisenphänomene werfen. Er interpretiert sie im Rahmen einer Verlustbilanz der westlichen Moderne seit dem 18. Jahrhundert. Dieser Ansatz weitet den Blick enorm und beleuchtet viele Schattenseiten der Moderne, wirft aber auch Fragen auf, wenn es um die politische Dimension dieser Verluste geht. Kennzeichnend für die westliche Moderne, rekapituliert er zunächst, sei der radikale Glaube an eine offene Zukunft.
Diese Vorstellung der offenen Zukunft ergibt nur im Rahmen eines typisch modernen Kontingenzbewusstseins Sinn, wonach das, was aktuell in der Gesellschaft existiert, nicht zwingend ist, es konnte auch anders sein und in eine ganz andere Richtung gelenkt werden. Die Offenheit und die Gestaltbarkeit der Zukunft verbindet das Fortschrittsnarrativ schließlich mit der festen Erwartung, dass in der Zukunft eine Verbesserung eintreten wird.
Wenn nichts in Stein gemeißelt sei und immer verbessert werden könne, dann dürften nach Reckwitz Verluste eigentlich kein Thema sein. Trotzdem leide die Moderne an einer Verlustparadoxie. Denn der Fortschritt führe notwendig dazu, dass ständig immer mehr Traditionen, Normen, Erwartungen und Lebensformen veralten und verschwinden.
Die moderne Gesellschaft enthält also nicht nur eine wohlbekannte Fortschrittsdynamik, sondern bei näherer Betrachtung auch eine außerordentliche Verlustdynamik.
Die Moderne habe daher zahlreiche Mechanismen entwickelt, um diese Verlustdynamik einzuhegen. Reckwitz seziert dieses Feld äußerst gründlich. Er unterscheidet verschiedenste Verlusttypen und Praktiken sowie Verlustvermeidungs- und Verarbeitungsstrategien. Etwa die Nostalgie, die Verluste romantisiert, das Versicherungsprinzip, das Verlustrisiken eindämmt, oder therapeutische Praktiken, die Verlusterfahrungen lindern sollen. Es zeichnet das Buch aus, sein Thema nicht nur ökonomisch, sozial und politisch auszubuchstabieren. Es bezieht auch existenzielle Themen wie Tod oder Krankheit ein, sowie ästhetische, kulturelle, emotionale und subjektive Aspekte. Reckwitz schreibt:
Im Kern stellen sich Verluste als Selbst- und Weltverluste heraus, in denen Subjekte oder Gruppen etwas verlieren, an das sie in ihrer Identität emotional positiv gebunden sind. Im Verlust bricht im Extrem eine ganze Welt zusammen und mit ihr das Selbst.
Insgesamt ist das Buch auch für ambitionierte Laien verständlich, auch wenn bei manchen Theoriepassagen etwas Durchhaltevermögen nötig ist. Reckwitz zentrale und durchaus bestreitbare These lautet: In der frühen Moderne und der industriellen Moderne Anfang des 20. Jahrhunderts konnten Verlusterfahrungen eingehegt werden. Zwar gab es Konflikte, Kriege, Gewinner und Verlierer des sozialen Fortschritts, doch die Zukunft schien nicht prinzipiell verschlossen zu sein. Seit der Spätmoderne, die der Autor ab den 1970er, 80er Jahren ansetzt, habe sich das jedoch grundsätzlich geändert. Nun würden die Verluste eben ökologisch, ökonomisch und sozial eskalieren und die Menschen seien sensibler dafür geworden. Daraus entwickelt Reckwitz eine starke These. Aufgrund der zunehmenden Verlustdichte besäße die Spätmoderne eine strukturelle Disposition zum Populismus.
Die realen oder gefühlten Verluste bestimmter Gruppen bilden gleichsam das Rohmaterial, das in der populistischen Aktivität in ein politisches Angebot verwandelt wird. Idealerweise werden Verlustempfindungen dabei immer neu genährt und in ein politisches Narrativ transformiert. Der vorbildliche gesellschaftliche Zustand befindet sich nicht in einer utopischen Zukunft, sondern in der halb realen, halb imaginären Vergangenheit.
Neben der Sehnsucht nach scheinbar heilen Gemeinschaften der Vergangenheit existiert nach Reckwitz auch ein Rückzug aufs eigene Subjekt. Man versuche, sein Leben in einer krisenhaften Welt zumindest individuell zu verbessern und seine Besonderheit zu pflegen. Das führe letztlich zu ichbezogenem Handeln und forciere den Kampf zwischen Gewinnern und Verlierern. Reckwitz möchte das alles nüchtern analysieren, ohne zu stark zu werten. Trotzdem skizziert er 3 Szenarien, wohin die Entwicklung führen könnte, und plädiert selbst für eine Reparatur der Moderne.
Sich den Verlustgeschichten zu stellen, anstatt sich in endlose Täter-, Opfer- oder Gewinner-Verlierer-Dynamiken zu verirren, wäre ein unverzichtbarer Bestandteil einer selbstreflexiv gewordenen Moderne.
Indem Andreas Reckwitz die Verluste der modernen Gesellschaft ins Zentrum stellt, gelingt es ihm in beeindruckender Weise, die Brisanz der aktuellen Situation zu verdeutlichen. Allerdings liefert er vor allem einen soziologischen Überblick über die generelle Verlusttendenz der theoretischen Entität Moderne. Die konkrete Interpretation einzelner Verlustdokumente und Ereignisse kommt jedoch zu kurz. Und es mangelt an detaillierten historischen Vergleichen. Etwa dazu, inwiefern sich gegenwärtige Verlusterfahrungen tatsächlich so gewaltig von denen in der Weltwirtschaftskrise oder den Weltkriegen des 20. Jahrhunderts unterscheiden. Und nicht zuletzt bleibt der Soziologe Reckwitz die Antwort darauf schuldig, wie man denn die Verlierer spätmoderner Entwicklungen politisch dazu bringen kann, sich ihren Verlusterfahrungen zu stellen, ohne Ideologien aufzusetzen.
Eine Leseempfehlung mit Einschränkung also von Martin Hubert zum Buch Verlust, ein Grundproblem der Moderne von Andreas Reckwitz. Bei Surkamp verlegt, es füllt 463 Seiten und kostet 32 Euro. In der vergangenen Woche haben wir Ihnen Bücher zum Jahrestag des Angriffs der Hamas auf Israel vorgestellt. Dieser Terror hatte bekanntlich auch Auswirkungen auf den Diskurs in vielen anderen Ländern. Der Journalist Jens Balzer vermisste adäquate Reaktionen in der sogenannten Woken-Szene. Kein Repräsentant, keine Repräsentantin von Black Lives Matter habe sich etwa gegen diese Taten gewandt oder Solidarität mit den angegriffenen Jüdinnen und Juden bekundet. In seinem Essay After Woke will Balzer einen Weg vorbei an erstarrten Identitätskonzepten weisen, um so auch reaktionären Kräften des identitären Denkens Einhalt gebieten zu können. Ob und wie das gelungen ist, erläutert Jan Drees.
Eine klirrende Kälte war im Herbst 2023 spürbar nach den Terrorangriffen der radikal-islamischen Hamas. Es gab kaum Solidaritätsbekundungen von Protagonisten der sogenannten Woken-Bewegung, die angetreten ist, gesellschaftliche Missstände anzuprangern und Solidarität zu zeigen mit marginalisierten, an den Diskursrand gedrängten Gruppierungen. Augenscheinlich endete diese Solidarität selbst mit vergewaltigten, verschleppten, misshandelten Frauen, wenn diese einen israelischen Pass haben. Me too, unless you're a Jew, wurde in jenen Tagen zum geflügelten Wort. Nach den Terrorangriffen vom 7. Oktober drehte nicht einmal die progressive Clubszene ihre Verstärker auf, obwohl das israelische Supernova-Festival angegriffen und 365 friedlich feiernde Menschen niedergemetzelt worden waren. Dabei erinnerte man sich doch gewiss an die Anschläge aufs Pariser Bataclan 2015, auf den Pulse Club in Florida 2016, auf ein Konzert des Teenie-Stars Ariana Grande in Manchester 2017, auf das London Pub in Oslo 2022.
Während aber auf die Solidarität der Techno-, Club- und Rave-Szene nach den Anschlägen in Paris, Orlando, Manchester, Oslo und so weiter immer Verlass war, stets Mitgefühl bekundet wurde und Soli-Konzerte und Festivals veranstaltet wurden, passiert nach dem Massaker auf dem Supernova-Festival hingegen erstmal nichts.
Diese Stille, dieses dröhnende Schweigen steht am Anfang von Jens Balzers Essay After Woke. Darauf folgend die Beschäftigung mit jenen schnell einsetzenden antisemitischen Rufen in den Pali-Camps westlicher Universitäten und der neuerlichen Desavouierung Israels als vermeintlich kolonialistisches Herrschaftsprojekt. Dass sich selbst Natives aller Erdteile für Israel einsetzen, wird von Kalifat-Adepten und From the River to the Sea-Sprechchören nonchalant weggewischt. Es scheint, schreibt Balzer, als sei die Wokeness-Bewegung schweigend an ihr Ende gelangt, als offenbare sich seit dem 7. Oktober 2023, was Gegner längst geahnt hatten.
Dass es sich bei dieser theoretischen Strömung um nichts anderes handle als um die intellektuelle Marotte einer ökonomisch verwöhnten Jugend, die sich in den Wärmehallen des universitären Betriebs immer weiter von der realen Welt entfernt habe und die dabei, wie man an ihren antisemitischen Ausbrüchen sehen könne, den Prozess einer politischen Radikalisierung durchlaufen habe.
Man könnte die Wokeness-Kultur damit beenden und zurückkehren zu ausgrenzenden Stereotypisierungen, zu Rassismus und Misogynie, zur gemütlichen, die Mehrheitsgesellschaft würdigenden Geschlechterbinarität. Macht Jens Balzer das? Immerhin heißt dieser Essay After Woke. Das klingt so schön nach Trauermarschen, Beerdigung, nach Schlussstrich oder Siegesfeier, nach einem O zapft es für den konservativen Gegenschlag. Aber darum geht es Balzer nicht. Sein Essay ist keine Munition für neurechte Kampfgruppen.
Denn es ist ja immer noch richtig, das N-Wort nicht zu benutzen. Es ist immer noch richtig, sein Verhalten, seine Sprache auf rassistische Stereotype zu überprüfen, auch wenn die PriesterInnen des antirassistischen und postkolonialen Wahrheitsregimes sich gerade als HeuchlerInnen, als ProtagonistInnen eines selektiven Humanismus entlarvt haben.
Deshalb leistet dieses Buch nachrevolutionäre Arbeit. Es hegt die inzwischen uferlosen Forderungen der Wokeness-Bewegung auf korrigierende Weise ein. So wie einst die Aufklärung ihre Dialektik gebraucht hat, die 68er-Bewegung ihre Einsicht in die ihr innewohnenden Effekte von Rebellion und Wahn. Balzers After Woke fragt, was kann weg, was sollte bleiben? Es nimmt während dieser Überlegung auch jene Außenstehenden mit, die in den vergangenen 10 Jahren irritiert auf einige der vermeintlich woken, also wachsamen Gesellschaftsanalysen geblickt haben. Viele Debatten, Anwürfe, Diskurse wirkten, als habe erst die Gen Z Jürgen Habermas antiautoritäre Diskursethik rezipiert, als sei Judith Butlers Gender Trouble von 1990 vorher nie gelesen worden, als hätte sich auch niemand beteiligt am deutlich queeren Indie-Hype der frühen 2000er. Mit so viel falschem Aplomb hat beispielsweise in der Analyse Balzers der einflussreich gewordene Postkolonialismus ein quasi religiöses Wahrheitsregime installiert, das seine Umwelt mit genau jener Binarität beobachtet, die mindestens auf Geschlechterebene abgeschafft werden sollte.
Als eine intellektuelle und kulturelle Praxis, die die Menschen in zweierlei Hinsicht klassifiziert. Einerseits teilt er sie in Weiß und Schwarz, in Unterdrücker und Unterdrückte. Andererseits teilt er sie in jene Menschen ein, die eine Therapie gegen ihre rassistischen Vorurteile ablegen müssen, und in jene, die hierbei als TherapeutInnen fungieren, oder, um die Überlegungen Michel Foucaults zu zitieren, er teilt sie in BüßerInnen, die ein Geständnis ablegen müssen, und in PriesterInnen, die dieses Geständnis entgegennehmen und danach die Absolution erteilen oder eben auch nicht.
Der Vorschlag von Jens Balzers intellektuell anregendem, ausgewogen argumentierendem Afterwork-Essay ist daher, jegliche Arten der religiösen Dogmatik zu beenden, den islamischen Faschismus als Bedrohung endlich anzuerkennen und essentialistisches Denken abzulegen, egal welcher Couleur. So wird zum Ende deutlich, dass dieser Debattenbeitrag die Vision entwirft für eine Rückbesinnung auf ursprüngliche Impulse der woken, postkolonialen, queer-feministischen, identitätspolitischen Linken, denn, so Balzer, eine Utopie sei weiterhin geboten. Aber mit den bisherigen Strategien, das zeigt dieses kleine Buch, ist kein Staat zu machen, nicht einmal ein palästinensischer.
Jan Drees war das über Jens Balzer, After Woke. Erschienen bei Mattes und Seitz Berlin, 105 Seiten, 12 Euro. Geborgenheitsverweigerung, ein zentrales Wort aus dem Buch, um das es jetzt geht. Der Historiker Mohammad Zahangi beschreibt in seinem Buch »Jahre der Angst, Momente der Hoffnung«, wie Diskriminierung und Ausgrenzung die Gefühle von Migranten prägen, auch über Generationen hinweg. Luise Sammann hat seine »Gefühlsgeschichte der Migration« für uns gelesen.
Wenn der in Berlin lebende Historiker und Autor Mohammad Zahangi in diesen Tagen das Radio anmacht oder die Zeitung aufschlägt, dann überwältigen ihn oft die Gefühle. Wenn ihm die sogenannte Migrationsdebatte in Talkshows und Gesprächen begegnet, in der längst nicht nur Rechtsextreme abfällig, pauschalisierend und häufig auch rassistisch über Menschen wie ihn sprechen, wird ihm wieder einmal klar, all die Anstrengungen, das immer vorbildliche Verhalten und der Doktortitel reichen nicht, werden niemals reichen, um in Deutschland wirklich dazuzugehören.
Also wenn ich Herrn Merz höre und Herrn Spahn höre, von der AfD brauche ich gar nicht zu sprechen, dann fühle ich eine unglaubliche Wut. Und ich habe wirklich ein paar Nächte gehabt, wo ich vor lauter Wut nicht schlafen konnte. Und zu dieser Wut kommt eine große Traurigkeit und Verzweiflung, denke ich auch.
Und noch etwas ist da jetzt immer häufiger, sagt Mohammad Zahangi, Angst. An vielen Orten in Deutschland fühle er sich wegen seines Aussehens inzwischen unwohl. Überrascht allerdings sei er von den Ereignissen der letzten Wochen nicht. In seinem Ende August erschienenen Buch hat er sie bereits vorhergesehen. Die AfD erntet nur, was von Teilen der Volksparteien und einigen führenden Intellektuellen gesät wurde, heißt es da. Und weiter?
Die Wurzeln der negativen Gefühle gegen Gastarbeiter und Ausländer, Scheinasylanten und so weiter reichen weit in die 1980er Jahre zurück. Wir erinnern uns an die Leitlinien von Kohls Ausländerpolitik. Einwanderung verhindern, Nachzug begrenzen, Rückkehr erleichtern. Und die Auswirkungen, die solch eine Politik auf die Gefühle, Gedanken und Gemüter nicht-migrantischer Deutscher hatte, vor allem auf jene, die die Gastarbeiter und Ausländer nur aus Erzählungen kannten und als Bedrohung wahrnahmen.
Was und vor allem wie Politik und Gesellschaft aktuell über Migrantinnen und Migranten sprechen, sei damit nicht mehr und nicht weniger als die Fortsetzung einer seit Jahren anhaltenden, Zitat, Geborgenheitsverweigerungspolitik, so Zahangi. Auf die Spitze getrieben wurde die, laut Autor, etwa beim Umgang mit den Opferfamilien des rechtsextremen NSU, der zwischen 2000 und 2006 9 rassistisch motivierte Morde beging.
Anstatt sie zu trösten, ihre Ängste ernst zu nehmen und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass sie sicher seien und dass alles unternommen werde, um die Verbrechen aufzuklären, gerieten die Opfer und ihre Familien selbst in Verdacht.
Was solche Vorfälle, aber auch die vielen kleinen alltäglichen Exklusionserfahrungen im Bus, beim Amt oder im Kindergarten mit Betroffenen machen, das ist Gegenstand von Zahangis Buch. Jahre der Angst, Momente der Hoffnung, eine Gefühlsgeschichte der Migration. Die oft gestellte Frage, was denken, wie fühlen AfD-Wähler, hat der Autor für seine Analyse umgedreht. Er fragt, wie fühlen Menschen, die diskriminiert werden? Und zwar nicht nur im Moment der Diskriminierung, sondern auch danach, ihr Leben lang, vielleicht auch über Generationen hinweg.
Was läuft im diskriminierten Subjekt ab, wenn es mit bestimmten Vorurteilen konfrontiert wird? Wenn das Ausgeschlossensein zum beherrschenden Gefühl wird? Wenn das Gesetz und die Bürokratie die Hoffnungen auf ein besseres Leben schwinden lassen und wenn Geborgenheit verweigert wird.
Mit großer Gründlichkeit untersucht der Wissenschaftler diese Fragen. Dabei sollte sich niemand vom Cover des Buches, einem vergilbten Familienfoto, beirren lassen. Was auf den ersten Blick anmutet, wie die persönliche Geschichte eines iranischstämmigen Mannes, der als Kind mit seinen Eltern nach Deutschland floh, ist viel mehr als ein Betroffenheitsbericht. Es ist eine anspruchsvolle Analyse auf verschiedenen Ebenen. Deutschlands Migrationsgeschichte wird ebenso beleuchtet wie das noch junge, aber zunehmend wichtiger werdende Forschungsgebiet der Emotionsgeschichte. Beides wird in Zahangis Texten verwoben mit den Erinnerungen von nach Deutschland eingewanderten Menschen, die der Autor unter anderem als Mitarbeiter des Berliner Archivs der Flucht interviewt und getroffen hat. So wie Lucia Muriel, die 1970 aus Ecuador in die DDR migrierte.
Ich war das erste, glaube ich, dunkle Kind weit und breit. Man hat wirklich gar keinen Umgang mit mir gefunden. Die Kinder haben sich alle geweigert, mit mir zu spielen. Auch auf der Straße sind manchmal die Leute stehen geblieben und haben gesagt, du bist aber schmutzig, geh dich mal waschen. Und ich habe mich immer angeguckt, Wo bin ich schmutzig? Wo bin ich schmutzig?
Wie prägen und formen solche Erfahrungen die Gefühle und vielleicht auch noch die der Kinder und Enkel später? Das sind die Fragen, die Sarhangi immer wieder stellt. Nicht zuletzt, so scheint es, um sich selbst über vieles von dem klar zu werden, was er jahrelang zwar auf der Gefühlsebene wahrnehmen, aber nicht immer auch intellektuell begreifen konnte. Aber nicht nur Menschen wie den Autor selbst, also von Ausgrenzung Betroffene, will das Buch erreichen. Ausdrücklich alle Mitglieder dieser Gesellschaft sollen sich davon angesprochen fühlen. Und das auch, wenn der Historiker weiß, dass er erklärte Rassisten und jene, die Migranten in diesen Tagen immer wieder pauschal als kriminell und problematisch bezeichnen, kaum erreichen kann.
Aber es gibt Menschen, da hoffe ich, dass ich sie erreichen kann, dass sie darüber nachdenken, dass der Mensch, der neben mir ist, vor dem ich vielleicht Angst habe, weil das ein junger, muslimisch aussehender Mensch ist, dass das jemand ist, der etwas fühlt, der eine Mutter hat, der eine Geschichte hat, der, wenn er sich so benimmt, wie er sich gerade benimmt, dass es vielleicht auch seine Gründe hat.
Ein kleiner Schritt auf dem wohl noch langen Weg zu einem echten Einwanderungsland, das es hoffentlich irgendwann schafft, neben Arbeitsplätzen oder Sprachkursen auch Geborgenheit und Sicherheit an zugewanderte Menschen zu vermitteln.
Luise Sammann besprach Mohammad Sarhangi, Jahre der Angst, Momente der Hoffnung, eine Gefühlsgeschichte der Migration. Im S. Fischer Verlag erschienen, 318 Seiten, 26 Euro. Und das war Andruck für diese Woche. Am kommenden Montag senden wir zwei Aufzeichnungen von der Frankfurter Buchmesse. Einmal mit dem Historiker und Publizisten Ilko Sascha Kowalczuk über sein Buch Freiheitsschock und mit dem Protestforscher Tarek Siddiq, der in seinem Buch zeigt, warum es zur Demokratie gehört, für bestimmte Anliegen auf die Straße zu gehen. Mein Name ist Katrin Stövesand. Ich wünsche einen schönen Abend und danke fürs Lauschen.